Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zum Glück im Kopf. Ich bin Maxine Holzkemper, Psychologin, Coach und jemand, der zutiefst davon überzeugt ist, dass unsere engsten Beziehungen der absolut wahrhaftigste Spiegel von uns selbst sind. Heute sprechen wir über ein Thema, das erklärt, warum wir uns in Beziehungen, egal in welchen Beziehungen, manchmal sicher und geborgen fühlen und manchmal, als würden wir emotional auf rohen Eiern laufen. Und dieses Thema ist unser Bindungsstil. Vielleicht kennst du das Gefühl, dich in Beziehungen immer wieder gleich zu verhalten, egal ob es um romantische Partnerschaften geht, um Freundschaften oder um Arbeitskollegen. Du willst Nähe, aber irgendwie macht sie dich nervös und deshalb willst du auch wiederum keine Nähe. Oder du fühlst dich am wohlsten, wenn du anderen helfen kannst, während du deine eigenen Bedürfnisse zurückstellst. Oder vielleicht ziehst du dich auch generell lieber zurück, sobald jemand dir zu nahe kommt. Und all das sind keine Zufälle. Das sind Muster, gelernt, verinnerlicht und automatisiert. Und genau darum soll es heute gehen. Wie dein Bindungsstil entstanden ist, wie er deine Beziehungen prägt und was du heute tun kannst, um dich innerlich sicherer zu binden. All das ist keine Therapiestunde online in deinen Kopfhörern. Ich bin total happy, wenn du am Ende der Folge vielleicht ein Gespür dafür hast, welchem Bindungstypen du angehörst und wenn du eine Idee davon hast, was du tun kannst, um aus einem unsicheren Bindungstyp zum Beispiel zu einem sicheren Bindungstyp zu werden. Das ist nämlich möglich, wie man kürzlich rausgefunden hat. Das wird auch Teil der Folge sein. Unsere Fähigkeit, Nähe zuzulassen, die wurde schon in der frühen Kindheit geprägt. Und zwar durch unsere ersten Bezugspersonen. Darum geht's auch oft im Coaching, wenn es Beziehungsthemen gibt oder wenn es auch im Business-Coaching um Beziehungen geht, zum Beispiel zur nächst höheren Führungskraft, zur nächsten Autoritätsperson. Das sind alles so ein bisschen psychodynamisch Abbilder von unseren Eltern-Kind-Beziehungen, die wir abgespeichert haben. Das ist super spannend im Coaching, immer wieder mal über Bindungsmuster zu sprechen und wie viel Macht und Auswirkungen sie eigentlich auf unser heutiges Leben haben, wo wir schon unsere Kindheit eigentlich verarbeitet haben und denken, da das hat gar nicht so einen großen Effekt auf uns, wie damals unsere Eltern zu uns waren oder so. Aber man wundert sich, Bindungsmuster spielen gerade im Erwachsenenalter eine wirklich, wirklich große Rolle. John Bowlby, der Begründer von der Bindungstheorie, der ging davon aus, und damit hat er recht behalten, dass unser Gehirn in den ersten Lebensjahren so eine Art Beziehungslandkarte entwickelt. Und die beantwortet eine zentrale Frage. Und zwar, ich möchte ja Nähe suchen, weil ich als Säugling, als Kleinkind, ich brauche Nähe. Und wenn ich die jetzt suche bei meinen Eltern oder bei meinen Bezugspersonen, bin ich dann sicher? Also wird mir dann die Nähe gegeben? Oder ist das irgendwie so ein Lottospiel, mal bekomme ich sie, mal bekomme ich sie nicht, mal will man mir Nähe geben, mal will man mir keine Nähe geben oder droht dann vielleicht sogar Gefahr? Der hat diese Theorie sozusagen ausgebildet und Mary Ainsworth, die hat das dann in den 70ern mit einem ganz berühmten Test bestätigt. Und zwar mit dem Fremde-Situationstest. Also wenn du vielleicht Psychologie studierst oder du hast das in Pädagogik in der Schule mal durchgenommen, vielleicht ist dir das da schon mal begegnet. Die Mary Ainsworth, die hat nämlich beobachtet, wie Kinder reagiert haben, wenn ihre Bezugspersonen mal kurz den Raum verlassen, wie sie sich dann selber regulieren und wie sie dann reagieren, wenn die Bezugspersonen nach einer Weile wiederkommen. Und dabei haben sich drei Hauptmuster gezeigt und bis heute prägen die unsere Erwachsenenbeziehungen. Und zwar sind diese drei Hauptmuster einmal der sichere Bindungstyp, der vermeidende Bindungstyp und der ängstlich ambivalente Bindungstyp. Und später kam noch ein vierter Typ hinzu, der gehört aber nicht zu den Hauptmustern, weil der sehr selten vorkommt. Und zwar ist das der desorganisierte Bindungstyp. In dem Bindungstyp ist es so, dass man ganz große Widersprüche hat zwischen Nähe und Rückzug. Und ich kenne mich selber auch als Podcast-Hörerin. Wenn man so Typen hört von Bindungsmustern, dann fängt man an, sich selber direkt einzuordnen. Und wahrscheinlich machst du das gerade auch. Und damit du das ein bisschen einordnen kannst in unsere Gesellschaft, habe ich mal Zahlen rausgesucht, wie viele von der Gesamtbevölkerung, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit vielleicht sogar, welchen Bindungstypen verkörpern. Und zwar haben da Studien vom Max-Planck-Institut gezeigt, und das war 2019, also gar nicht so alt und wissenschaftlich immer noch repräsentativ, dass etwa 50-60% der Menschen einen sicheren Bindungsstil aufweisen, was super ist, während 40-50% unsicher gebunden sind, also vermeidend oder ängstlich ambivalent. Und vielleicht kennst du die Worte eher aus Trendbewegungen wie zum Beispiel Anxious Attachment oder Secure Attachment oder Avoidantly Attached. Das sind alles so Schlagworte, die du genau in diese drei Hauptmuster auf Deutsch einfach übersetzen kannst. Und das Spannende ist, unser Bindungsstil bleibt formbar. Das hat man auch lange nicht gedacht. Also man hat lange angenommen, dass wenn man einmal erzogen ist sozusagen oder wenn man einmal die Bindung zu den Hauptbezugspersonen im Kindesalter, wenn die einmal stehen, dann bleibt der Bindungsstil einfach der, der er ist. Und neurowissenschaftliche Untersuchungen, also Untersuchungen, die sich mit dem Gehirn beschäftigen, die haben gezeigt, dass sich emotionale Reaktionsmuster durch neue Beziehungserfahrungen und auch bewusste Selbstreflexion, also alles, was wir im Coaching machen, verändern können, auch noch im Erwachsenenalter. An der Stelle ein kurzer Disclaimer. Ich habe heute eine super kratzige Stimme. Ich weiß nicht, warum. Ich drücke auch hier zwischendurch in der Aufnahme schon ganz oft auf Pause und trink Wasser und gurgel und so. Aber es hilft dann immer nur für ein paar Sekunden. Sorry, ich weiß nicht, was ich daran jetzt machen soll. Ich habe heute noch nicht so viel gesprochen. Wahrscheinlich liegt es daran. Jetzt fängt sich schon wieder an zu kratzen. Naja, ich gebe mein Bestes. Ich trinke fleißig währenddessen. Ja, zurück zu Bindungstypen. Wie zeigen sich solche Bindungsstile denn eigentlich im Alltag? Um das greifbar zu machen, gebe ich dir mal drei Beispielmenschen, die sich gerade in einer neuen Beziehung befinden. Zum einen hätten wir da die Fantasie-Lisa. Sie schreibt ihrem Partner und bekommt 3 Stunden lang keine Antwort. Und sie merkt, dass ihr Puls steigt, sie wird nervös, prüft ihr Handy 10-mal und malt sich aus, was da die ganze Zeit passiert sein könnte. Und ihr Kopf sagt, vielleicht ist da irgendwas los. Und ihr Gefühl sagt, der zieht sich gerade zurück. Ich bin gerade dabei, den zu verlieren. Der hat sein Interesse verloren. Das wäre zum Beispiel ein typisches Muster vom ängstlich-ambivalenten Bindungsstil. Auf der anderen Seite ist da unser Fantasie-Tobias. Der hat eine Partnerin, die ganz viel Nähe sucht, aber sobald sie sich zu sehr annähert, merkt Tobias, wie er innerlich abblockt und so auf Distanz geht. Eigentlich will er da sein, aber sein Körper signalisiert einfach Stress und er weiß nicht, wie er das einordnen soll. Ob das jetzt ein Gegenargument sozusagen für seine neue Partnerin ist, ob sie doch nicht die richtige ist oder ob einfach er zu gestresst ist in letzter Zeit und weiß nicht genau, was da los ist. Und das wäre ein typisches Muster von vermeidender Bindung, in dem Nähe Überforderung auslöst. Und dann wäre da noch unsere Fantasie-Sophie, die hingegen erlebt, dass sie und ihr Partner über alles reden können, ohne sich dabei zu verlieren. Sie fühlt sich sicher, auch wenn es Konflikte gibt, weiß sie, dass das keine Bedrohung für die Beziehung ist. Und das ist der sichere Bindungsstil. Emotional balanciert, offen und verbunden, selbst wenn es kriselt. Und diese Muster, die laufen oft unterbewusst ab, wenn man sich damit noch nicht bewusst auseinandergesetzt hat, zum Beispiel in Form von einer Therapie oder von Ratgeberliteratur oder von Coachings. Und neurowissenschaftlich gesehen feuern bei diesen Bindungsmustern abwechselnd die Amygdala, also unsere Alarmzentrale, und der präfrontale Kortex, das ist die Kontrollinstanz in unserem Gehirn, in so einem ständigen Tischtennis, in so einem Ping-Pong, ständig hin und her. Und wenn du gelernt hast, dass Nähe potenziell Schmerz bedeuten könnte, oder wenn du gelernt hast, dass du dich auf Nähe und auf Bindung nicht verlassen kannst, dann startet dein Nervensystem bei jedem Anzeichen von emotionaler Unsicherheit diesen Alarm in der Amygdala, noch bevor du bewusst denken kannst, im präfrontalen Kortex, hey, was bedeutet denn diese Unsicherheit oder was bedeutet es denn, dass der jetzt gerade nicht zurückschreibt oder was bedeutet es denn, dass sie jetzt Nähe möchte? Und so kann deine Kontrollinstanz gar nicht in Ruhe die Nähe genießen und einfach die Nähe so interpretieren, wie sie nämlich interpretiert werden möchte, als da möchte jemand zu mir gebunden sein, da möchte sich jemand an mich binden und das ist was Schönes, weil Bindung ist generell etwas, in dem wir wachsen, das uns nähert, mit dem wir leben wollen, sondern da schießt die Alarmzentrale, unser Angstzentrum, immer mal wieder dazwischen und stört diese Bindung. Und so startet dein Nervensystem eben, ne, diesen Alarm, ohne dass du ihn da haben möchtest, ohne dass du ihn auch bewusst zu dieser Beziehung oder deiner Partnerschaft oder deinen Kollegen oder dieser Bindung eben, ohne dass du diesen Alarm dort gezielt verorten kannst. Und noch bevor du bewusst darüber nachdenkst, was dieses Alarmzeichen eigentlich bedeutet, bist du schon in dem Gefühl von, oh, diese Nähe fühlt sich irgendwie nicht gut an, ich ziehe mich zurück. Oder was auch immer dann dein typisches Verhalten in solchen Situationen eben ist. Und wir gehen jetzt nicht zu sehr in die Vergangenheit und auch in so eine therapeutische Richtung. Aber wir sprechen einmal ganz kurz darüber, warum wir in alten Mustern überhaupt hängen bleiben. Also warum spielt das so eine große Rolle, wie früher unsere Bindung war? Und da ist einfach wichtig zu sagen, wenn du zum unsicheren Bindungsstil gehören solltest, also zum vermeidenden oder zum ängstlich-ambivalenten Bindungsstil, dann ist das kein Charakterfehler, sondern eine Überlebensstrategie, die du damals im Kleinkindalter mal erlernt hast. Und das Gehirn, das liebt es, wenn es Dinge vorhersehen kann und vorhersagen kann. Auch wenn das unglücklich macht, haben wir lieber einen vertrauten Schmerz als eine unbekannte Sicherheit. Und das muss man erstmal sacken lassen. Also wenn wir damals schmerzliche Bindungserfahrungen gemacht haben, dann hat es unser Gehirn lieber, in dieser schmerzlichen Bindung zu bleiben und Bindung zu boykottieren, als zu lernen, Bindung sicher werden zu lassen und ne, in Bindungen zu vertrauen. Studien von der University of Minnesota haben gezeigt, dass Bindungsmuster vor allem in Stresssituationen reaktiviert werden. Also genau dann, wenn wir sie am allerwenigsten gebrauchen können. Wenn wir zum Beispiel Angst haben vor Zurückweisung, dann aktiviert unser Körper Stresshormone wie Cortisol, Adrenalin und so weiter und so fort und du fühlst dich emotional aufgeladen, verlierst Rationalität, reagierst aus diesem alten Skript heraus und das erzeugt sozusagen wie so eine Spirale, die es uns sehr schwer macht, aus solchen Bindungsmustern auszusteigen. Weil in dem Moment, wo wir neue Bindungserfahrungen machen wollen, nämlich, na, wir gehen nochmal zurück zu unserer Beispielperson, die da ihrem neuen Partner schreibt und der antwortet 3 Stunden nicht, dann bedeutet das ja Stress für uns, weil wir diesen unsicheren Bindungsstil haben. Und in dieser Stresssituation werden unsere Bindungsmuster nochmal reaktiviert, also quasi verstärkt aufgeladen. Wir wollen aber ja gerade in dem Moment aussteigen und wollen darauf vertrauen, dass der Partner bei uns bleibt und dass es irgendwie einen anderen Grund hat, weshalb der jetzt nicht antwortet 3 Stunden. Und weil das aber so eine sich selbst verstärkende Dynamik ist, ist es sehr schwer, da auszusteigen, wenn wir nicht bewusst uns mit dem Thema auseinandersetzen. Die gute Nachricht dabei ist aber, dass das bedeutet, dass wir uns neu konditionieren können. Neuroplastizität ist real. Das habe ich schon ganz oft im Podcast gesagt. Wir können so viel in unserem Gehirn umformen. Wir können mit gezieltem Fokus so viel umlernen und neu verinnerlichen, dass jede sichere Beziehungserfahrung und jede sichere Bindungserfahrung, sei es mit Partnern, mit Freundinnen oder mit Therapeuten oder Coaches, mit jeder solcher sicheren Bindungserfahrungen verknüpft unser Gehirn Nähe Stück für Stück neu mit Sicherheit. Und das ist der Way to go. Und ich möchte natürlich auch nicht vorenthalten, wie das denn geht, damit du das für dich zum Beispiel auch übernehmen kannst. Und dafür erzähle ich mal von einem Beispiel aus meiner Coaching-Praxis, das mir bis heute im Gedächtnis geblieben ist, weil das so markant war. Eine meiner Klientinnen, nennen wir sie jetzt heute für Anonymitätszwecke im Podcast mal Mara, die war beruflich äußerst erfolgreich, also wirklich Karriereleiter, ganz steil hochgeklettert, super strukturierter Mensch, sehr souverän. Nach außen hin hat sie wirklich wie jemand gewirkt, der so alles im Griff hat. Aber in Beziehungen sah das leider ganz anders aus. Sie hat mir dann erzählt, dass sie immer so intensive Datingphasen hat, weil sie so plötzlich das Bedürfnis verspürt hat, mit jemandem zu sein, also in einer Partnerschaft zu sein, Nähe zu haben, ein Beziehungsleben zu haben für sich. Und dann hatte sie immer so richtig intensive Datingphasen. In diesen intensiven Datingphasen hat sie immer plötzlich das Bedürfnis gehabt, mal so kurz Luft holen zu müssen. Und dann habe ich gefragt, na, wie sieht denn dieses Luft holen müssen aus? Oder warum hast du denn das Gefühl, dass du keine Luft bekommst? Und dann hat sie gesagt, naja, ich melde mich dann einfach nicht mehr. Ich brauche dann irgendwie eine Pause. Und dieses Luftholen ist einfach, dass ich so für mich sein will. Das ist dann kein Streit, auch kein Drama. Ich will dann einfach für mich sein. Und dann gibt's Funkstille. Und Und als wir das weiter hinterfragt und beleuchtet haben, sind wir dann dazu gekommen, natürlich wenden sich die Leute dann ab, wenn dieses mal kurz Luft holen für sie persönlich einfach nicht greifbar ist und da jemand einfach von der Bildoberfläche verschwindet. Und dann verlieren die Menschen das Interesse an ihr. Und wenn sie dann ehrlich war, ist das immer dann passiert, wenn sie jemand wirklich mochte. Also wenn jemand auf der anderen Seite Gefühle entwickelt hat, Nähe aufbauen wollte, sie besser kennenlernen wollte, dann kam immer dieses Bedürfnis, boah, ich muss mal kurz Luft holen, so, ne, ich will einfach kurz für mich sein. Und das hat dann eine viel tiefere Bedeutung bekommen. Das hat sie nämlich nervös gemacht, das hat sie unruhig gemacht. Und sie hat das dann, als wir in der Tiefe da angekommen waren, wie so ein inneres Alarmgefühl beschrieben. Und sie meinte so, boah, ich krieg dann einfach Panik, obwohl alles gut ist, ist ein super netter Mensch da mir gegenüber, aber das schnürt mir die Kehle zu. Und im Coaching ist dann klar geworden, dass Mara als Kind gelernt hat, dass emotionale Nähe mit Überforderung zu tun hat. Ihre Mutter, die war nämlich sehr ängstlich und klammernd. Als alleinerziehende Mutter war dann Mara sozusagen ihre einzige Bezugsperson in der Familie. Und für Mara hat in dem ganz individuellen Fall Nähe bedeutet, dass sie sich selbst verliert und so ein bisschen aufgeben muss, weil dann dreht sich alles darum, wie geht's Mama? Was muss ich machen, damit Mama es gut geht, damit Mama nicht mehr klammert? Und so hat ihr Nervensystem gelernt, mach alles, was die andere Person will, dann musst du da kurz performen und dann kannst du dich zurückziehen und Luft holen. Das bedeutet im Umkehrschluss, Distanz ist Sicherheit. Das bedeutet überhaupt nicht, dass jede alleinerziehende Mutter genauso zu ihrem Kind ist und wenn du vielleicht mit einer alleinerziehenden Mutter groß geworden bist, dass das für dich dein Bindungsmuster sein muss. Auf gar keinen Fall. Aber in Maras ganz individuellem Fall und in ihrer Situation war das die Konsequenz. Und wir haben dann im Coaching mit Regulationsträgern gearbeitet, also sozusagen der Umkehrung von Triggern beziehungsweise dem ganz bewussten Umgang mit, wie will ich mich selber regulieren, wenn ich getriggert werde. Und dafür muss man das erstmal bewusst wahrnehmen und dann muss man kleine Momente schaffen, die diesen Triggern sozusagen den Wind aus den Segeln nehmen. Und so hat jetzt Mara in unserem Fall kleine Momente geschaffen von bewusster Nähe, die nicht bedrohlich waren. Und das war in ihrem Fall dann eine Nachricht zu beantworten, obwohl sie denkt, sie will jetzt Luft holen, ohne gleich die Flucht zu ergreifen. Oder ne, der anderen Person auch nur zu sagen, was sie am Wochenende machen will, ohne sich verpflichtet zu fühlen. Ne, also wirklich die Kontaktnachfragen, die da waren, so von wegen, hey, was machst du eigentlich am Wochenende? Nicht zu interpretieren wie, oh, da will mir jemand auf die Pelle rücken, da braucht mich jemand, da will jemand mich vereinnahmen, sondern es zu sehen als das, was es ist, nämlich einfach nur die Frage danach, was Mara am Wochenende macht. Und dass sie das auch nicht in die Enge drängt, sondern dass sie danach immer noch einen absolut offenen Horizont hat an Handlungen, wenn da jemand sagen sollte, hey, möchtest du was mit mir unternehmen? Dann kann sie immer noch Nein sagen. Sie kann auf eine respektvolle Art und Weise Nein sagen. Ja sagen, sie kann. Jeder Handlungsspielraum bleibt dann offen, was sich aber im ersten Moment für sie nicht so angefühlt hat. Und nach ein paar Wochen hat sie was Spannendes bemerkt, nämlich sie konnte Nähe zulassen, ohne innerlich zu flüchten. Also dann zu antworten und diese Momente bewusster Nähe zu schaffen, die hat sie nicht nur so gefaked geschaffen nach dem Motto, okay, Maxine hat gesagt, ich muss das jetzt machen und das gehört zu meinem Coaching. Oh Gott, das fühlt sich ganz furchtbar an, über mein Wochenende zu sprechen. Sondern sie konnte diese Nähe dann zulassen und das auch genießen, weil die Angst davon abgeschält war sozusagen. Und sie hat dann irgendwann mal zu mir gesagt, ja Maxine, weißt du, ich habe immer gedacht, ich bin einfach kein Beziehungstyp. Es gibt ja Menschen, die sind einfach glücklich damit, Single zu sein und so ewige Junggesellenmäßig immer mal wieder Affären zu haben, ne, um Sexualität auszuleben und jemanden zu haben, der irgendwie eine vertraute Person ist. Und dann ist die Epoche oder die Episode eben vorbei und dann geht man wieder auseinander und war so ein Wegabschnittsbegleiter und dann ist da halt die nächste Person. So Menschen gibt's ja auch. Und ich dachte einfach, ich bin so jemand und ich bin einfach kein Beziehungstyp. Aber jetzt merke ich, dass ich absolut ein Beziehungstyp bin und ich bin mit richtig heftig angezogener Handbremse gefahren. Und das ist für mich echt ein bewegender Moment, auch in der Arbeit mit Bindungsstilen, wenn jemand erkennt, dass vermeintliche Charaktereigenschaften, die ganz viel Distanz erzeugen, oft nur alte Schutzprogramme sind. Und wenn man diese Schutzprogramme ablegen kann, dass da ganz viel Nähe entsteht, die so wichtig für uns ist und dass wir mental gesund sind, dass wir uns verbunden fühlen, dass wir uns eben nicht einsam fühlen. Und damit du das auch auf dich übertragen kannst, und zwar mit handfesten Reflexionsaufgaben oder Tools sogar, gebe ich dir hier mal 4 mit an die Hand. Zum einen ist das, dass du dich selbst beobachtest, anstatt Kritik an dir auszuüben. Also erkenn einmal, wann dein Nervensystem reagiert. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, das alleine zu machen. Ein Coach kann dir da auf jeden Fall gut weiterhelfen. Aber vielleicht merkst du ja auch selber, dass sich da Muster auftun, zum Beispiel, dass du dann halt nicht sagst, oh, der antwortet nicht und das nervt mich, oder nie schreibt der und der, irgendwie ist mit dem was falsch, sondern dass du sozusagen die Symptome an dir selber benennst. Also das könnte so klingen wie, ich merke, mein Brustkorb zieht sich zusammen, weil er spät geantwortet hat. Und das schafft schon mal Distanz zwischen dir und dem Muster. Das ist schon mal ein großer erster Schritt. Als zweites kannst du in die Regulation gehen, statt dich zurückzuziehen. Sichere Bindung entsteht nicht im Alleingang. Die entsteht auch nicht, wenn du im stillen Kämmerlein über deine Bindung irgendwie reflektierst und journalst, sondern sichere Bindung entsteht in Verbindung. Deshalb such bewusste Momente von emotionaler Resonanz. Auch wenn du dich gerade zurückziehen möchtest, du kannst das ja machen, aber währenddessen üb Blickkontakt aus. Berühre die andere Person. Führ ein ehrliches Gespräch. Dein Körper braucht soziale Sicherheit, um diesen Stress zu regulieren. Wenn du diesem Rückzugsimpuls, wenn du dem Raum gibst und du ziehst dich zurück, dann fühlt sich das in dem Moment zwar besser an, aber es ist ein Quickfix, ohne langfristig eine sichere Bindung zu ermöglichen, weil was du dann erlebst ist, du hast Stress in Verbindung, läufst weg, ich sag das extra mal so provokant, läufst weg. Und dann beruhigt sich dein Körper. Und das ist für deinen Kopf die Bestätigung, ah ja, siehst du, habe ich richtig gemacht, weglaufen ist die richtige Strategie. Nein, da bleiben und dich selber in der Verbindung zu regulieren, ist die richtige Strategie. Der dritte Punkt ist, neue Beziehungserfahrungen aktiv zu gestalten. Sag ganz klar, was du brauchst, aber bleib auch offen für Korrekturen. Also, das könnte so heißen wie, wenn du dich mal nicht meldest, dann verunsichert mich das. Nicht, weil ich dir misstraue, sondern weil Nähe für mich einfach wichtig ist und ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass man sich auf Nähe nicht so gut verlassen kann. Deshalb, vielleicht kannst du mir einfach kurz schreiben, dass du gerade keine Zeit hast, dann hilft mir das, dass ich mich beruhigen kann. Aber bleib auch offen für Korrekturen. Es ist nicht der Job deines Partners oder deiner Partnerin, dir zu helfen, dich zu regulieren. Wenn dein Partner oder deine Partnerin das machen möchte, Luxus, ist aber nicht die Regel. Also bleib auch offen für Korrekturen. Also bleib auch offen dafür, dass dein Partner zum Beispiel sagt, hey, ich bin einfach nicht so der Typ, der viel schreibt. Lieber rufe ich dich an und versichere dir am Abend, wie sehr ich dich liebe oder wie ich dich vermisst habe oder so. Aber in dem Moment brauche ich einfach ein paar Stunden am Stück konzentriert auf der Arbeit oder sonst was. Also bleib auch offen dafür, dass die Person dich daraus nicht retten muss. Der vierte Schritt wäre dann, Verletzlichkeit zuzulassen. Weil das im Grunde heißt, Bindung zu heilen. Nähe, also Bindung, funktioniert nämlich nicht ohne Verletzlichkeit. Und wenn du lernst, deine Unsicherheiten, also ne, dieses Stressreaktion, wenn da zu viel Nähe ist oder wenn da zu wenig Nähe ist, wenn diese Stressreaktion, wenn du die nicht als Schwäche siehst, sondern als Brücke, die echte Intimität ermöglicht, nämlich, ne, wie wir gerade gesagt haben, so, hey, ich bin dann einfach unsicher, wenn so und so lange keine Antwort kommt, das hat nichts mit dir zu tun, das ist mein Thema, und da kommt jemand auf dich zu und sagt, hey, okay, ich sehe dich und ich will das nicht für dich, dass du dich so fühlst, weil es mir wichtig ist, wie es dir geht, ich schreibe dir früher, auch wenn ich dir nur einen einsilbigen Satz schreibe, ich bin mit dir da dran und ich will, dass es dir gut geht in unserer Beziehung. Dann entsteht echte Intimität und dann fängt auch dein Bindungssystem an, sich zu beruhigen. Was bedeutet das also? Das bedeutet, dass wir unseren Bindungsstil auch im Erwachsenenalter noch prägen können. Wir können entscheiden, wie wir gebunden sein wollen. Wir können entscheiden, dass wir in einen sicheren Bindungsstil übergehen wollen. Wir können entscheiden, dass wir da Energie reinstecken wollen, um einfach richtig sichere Bindungen und sichere Beziehungen, nährende Verbindungen leben wollen. In unseren Partnerschaften, in unseren Freundschaften, auch auf der Arbeit, mit Arbeitskollegen, egal in welcher Beziehung, können wir es schaffen, dass wir einen sicheren Bindungsstil verkörpern. Und wenn du aus dieser Folge nur eins mitnimmst, dann das. Nämlich, sichere Bindung ist kein Geschenk aus deiner Kindheit oder unsichere Bindung ist kein Fluch aus deiner Kindheit, sondern Bindung ist eine Fähigkeit, die du im Erwachsenenalter trainieren kannst. Und wenn du das möchtest, dann kannst du heute damit anfangen und dann wirst du dich wundern, dass du innerhalb weniger Wochen schon wirklich tiefgreifende Unterschiede spüren wirst. Und vielleicht erkennst du auch beim Zuhören, dass du gar nicht zu viel bist oder zu wenig bist oder dass es gar nicht irgendwie an dir als Person liegt, in deinem Charakter, sondern dass dein Nervensystem einfach gelernt hat, sich auf genau deine typische Weise zu schützen. In der nächsten Folge bleiben wir im Thema Beziehungen und schauen aber sozusagen ein bisschen rausgezoomt, wie emotionale Intelligenz der Erfolgsfaktor für unsere Beziehungen sein kann. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn du magst, schau auf www.vordergrund-coaching.com vorbei. Dort findest du mein Journal und kannst auch direkt Termine für dein Coaching vereinbaren. Du kannst mir auch über WhatsApp schreiben. Ich habe jetzt ein ganz modernes Praxishandy. Da kannst du mir einfach auf WhatsApp schreiben unter der 0176 2025 6336. Alle Kontaktinformationen findest du auch in den Shownotes. Ich habe kurzfristig Termine frei. Ich kriege immer irgendwie Erstgespräche in meinem Terminkalender untergebracht und ich freue mich auch auf deine Geschichte. Und ich freue mich auch, wenn du die Folge jemandem weiterempfiehlst oder schickst oder den Podcast abonnierst und bewertest. Und jetzt sage ich bis zum nächsten Mal, deine Maxine.